Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
So, das siebte Zeichen, liebe Brüder und Schwestern, Johannes 11. Wieder ein langes Kapitel, das ich nicht ganz ausführlich vorlesen kann, aber in Abschnitten. Beginnen wir mit Vers 1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wir gehen zu Vers 9. Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Vers 11. Das sagt er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Aber Jesus sprach von seinem Tod. Sie meinten, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns nun zu ihm gehen. Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen, Maria aber bleibt daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Vers 32. Als nun Maria daheim war, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen, sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Vers 37, einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. 39. Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Soweit unser Text. Wir sind beim siebten Wunder, beim größten Wunder, beim zweiten Schöpfungswunder angekommen. Sagt ja, dass die Neuerschaffung des Augenlichts für den Blindgeborenen auch schon ein Schöpfungswunder war. Aber hier haben wir ein Schöpfungswunder vor uns, das alle Dimensionen spricht. Ein Toter, der schon im Übergang zur Verwesung sich befindet, wird lebendig gemacht. Und wir wissen es schon, und gerade bei diesem siebten Wunder ist es ja ganz augenscheinlich, dass es hier nicht nur um Lazarus geht. Hier ist eine Botschaft, die die ganze Menschheit betrifft, bewegt, zumindest bewegen sollte. Denn hier geht es um unseren Tod, hier geht es um Leben und Tod. Ich beginne, indem ich uns noch einmal den Tod vor Augen stelle, obwohl wir das eigentlich gar nicht nötig hätten. Der Tod umstellt, umgibt uns ja täglich. Trotzdem ist es immer heilsam, wenn man ans Sterben denkt. Spurgeon hat seine Predigtschüler in London immer an Sterbebetten geschickt, weil er der Überzeugung war, dass dann die Predigt an Tiefgang gewinnt, wenn man Sterbende begleitet. Der Tod ist der große Gleichmacher, der große Zerstörer. Die Friedhöfe haben diese Predigt alle. Wir müssen alle sterben. Der irdische Reichtum zerfällt. Der Einsatz, für den wir gelebt haben, wird manchmal sehr fraglich. Oft ist schon in der nächsten Generation nicht mehr die Rede von einem Menschen, der doch sich so wichtig hielt. So ist der Tod eine Wunde, mit der wir alle leben. Und jeder, der stirbt in unserem Bekannten- oder Verwandtenkreis oder der eines plötzlichen Unfalltodes stirbt, streut wieder Salz in diese Wunde hinein. Und man muss schon ein Herz von Stein haben, wenn man nicht bewegt wird durch das plötzliche Hinscheiden von Menschen. Ich habe einmal eine Babybeerdigung in Berg bei Hof, wo ich Pfarrer war, gehabt, und da ist mir das auch so ans Herz gegangen, wenn man so ein kleines Wesen zu beerdigen hat. Die Särge waren bei uns eigentlich im Regelfall immer zu, aber in diesem Fall hatte die Mutter sich ausdrücklich gewünscht, dass der Sarg, so ein kleiner weißer Sarg, noch offen bleibt, und ich komme völlig unvorbereitet in die Leichenhalle und da liegt also das kleine Wesen in diesem geöffneten weißen Sarg, und da überkommt es einen förmlich. Da kann man also gar nicht mehr an sich halten. Ja, wie reagieren die Menschen auf den Tod? Es gibt ja eine ganze Menge von Strategien, die Menschen so entwickeln, um der Furchtbarkeit des Todes wenigstens ein Stück weit zu entgehen. Ich möchte mal 5 solche Strategien nennen, die aber doch letztlich alle ja eine große Maskerade darstellen. Man kann sich erstens einüben ins Wegsehen. Durch Ablenkungen, durch Karriere, durch Erfolg, durch Arbeit, indem man in bestimmten Aufgaben oder Hobbys einfach aufgeht und gar keine Zeit hat, über den Tod nachzudenken. Das ist eine mögliche Strategie. Eine zweite Strategie ist, den Tod wegzudiskutieren oder zu bagatellisieren. Na und? Alle müssen sterben. Aus, vorbei. So ist das eben. Diese Strategie fahren auch einige. Man kann drittens aus der Not eine Tugend machen, in diesem Fall aus dem Tod eine Tugend. Die Evolutionisten, die sagen, ja, das ist einfach nötig, damit die Menschheit sich weiterentwickeln kann. Der Tod ist nötig, sonst gäbe es überhaupt keine Entwicklung des Lebens. Man kann viertens versuchen, sein Leben zu verlängern mit irgendwelchen Maßnahmen oder sich vor plötzlichem Tod zu schützen. Vor ein paar Jahren gab es einen Film, da wurden die Atombunker der DDR-Fürsten gezeigt, wie die sich also vor möglichen Atomschlägen geschützt haben. Das war schon auch interessant, was da alles für Milliarden investiert wurden. So kann man es natürlich auch machen, sich in irgendwelcher Weise zu schützen. Aber im Grunde genommen weiß ja jeder, dass er damit dem Tod nicht entfliehen kann. Und schließlich kann man es noch ganz radikal machen. Man kann sein Sterbedatum in die eigenen Hände nehmen und seinem Leben ein Ende setzen. Oder man kann einwilligen in sogenannte aktive Sterbehilfe, dass man dann von anderen Menschen ins Jenseits befördert wird. Sterbehilfe ist eigentlich ein sehr seltsames Wort für solche Maßnahmen. Das sind Strategien, die letztlich nicht tragen, die nicht überzeugen können, die Auswege sind und letztlich sich als Irrwege erweisen. Aber man kann sie natürlich alle verstehen, denn wer vermag schon der Furchtbarkeit des Todes standzuhalten? Wenn wir der Macht des Todes standhalten wollen als Christen, wenn wir dieses Salz in der Wunde täglich spüren, ohne dass wir daran zerbrechen, wenn wir die Dinge so erleiden wie Hiob, der hat ja so ein Trauerlied gesungen in Hiob 14, der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit. Das ist ja eine Elegie, nicht wahr? Ein Trauergesang. Wer diesen Trauergesang ertragen will oder wer dem Salomo standhalten will, der Prediger Salomo, der hat ja das auch so ganz elementar auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, es ist alles ein Hauch. Luther hat ja übersetzt, alles ist eitel. Aber im Urtext heißt es, alles ist ein Hauch. Avel ist das hebräische Wort. Und Adam und Eva haben übrigens ihren ersten Sohn Avel genannt, Hauch. Abel heißt Hauch, weil die so elementar von der Vergänglichkeit des Menschen überwältigt waren. Ja, wenn man all diesen Wahrheiten ins Auge sehen will und ohne diese Irrwege und Auswege auskommen will, dann braucht man wirklich ein Gegengewicht und eine Gegenmacht, die stärker ist als der Tod. Das ist die einzige Chance, dem Tod wirklich die Stirn bieten zu können, wenn ich weiß, da gibt es jemanden, der stärker ist als der Tod. Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer am Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Vers 9. Also, wenn wir das Licht der Welt sehen, mit Glaubensaugen sehen, denjenigen sehen, der stärker ist als der Tod, dann können wir das Gift des Todes, die Macht des Todes, die Furchtbarkeit des Todes ertragen, ohne in Verzweiflung zu geraten. Sonst muss man in Verzweiflung geraten. es sei denn, man wählt solch eine Strategie. So, nun wenden wir uns unserer Geschichte zu. Eine ganz bewegende Geschichte, ja typisch für Johannes, dass er so viele Einzelheiten bringt. Damit wird auch deutlich, dass es nichts Erfundenes, das ist wirkliches Geschehen. Beginnen wir mal mit dem interessanten Vers 11. Danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Darüber möchte ich als erstes etwas sagen. Der Tod ist ein Schlaf. Das ist die Haltung Jesu gegenüber dem Tod. Wenn man hier das Verhalten Jesu sich vor Augen stellt, ist man ja zunächst schockiert. Er kriegt die Nachricht und wartet noch 2 Tage, anstatt dass er sofort loszieht. Das war bestimmt ein großes Ärgernis für die Jünger. Die konnten damit nichts anfangen. Und ausgerechnet den, den er lieb hatte, lässt er sterben, obwohl er doch die Möglichkeit gehabt hätte, wie die anderen ja das dann auch sagen. Wenn der hier gewesen wäre, ja, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und dann setzt Jesus dem Ganzen noch die Krone auf, Vers 15. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht früher hingegangen bin. Jesus freut sich sogar noch, dass der von ihm geliebte Lazarus gestorben ist. Das ist doch alles außergewöhnlich. Wie soll man das deuten? Und man kann es gar nicht selber deuten. Jesus gibt ja hier selbst die Antwort. Dieser Tod, ja, soll der Verherrlichung Gottes, soll der Verherrlichung des Sohnes Gottes dienen. Jesus will offensichtlich dieses Auferweckungswunder tun. Manche sagen, es war das gewaltigste Zeichen, das Jesus überhaupt tat. Als Krönung seines irdischen Lebens, als stärkste Botschaft, dass sein ihm bevorstehender Tod auch nicht das letzte Wort haben wird. Also eine Brücke zum Glauben, damit ihr glaubt. Nun die Sichtweise Jesu. Die Sichtweise Jesu ist ja ganz anders als die der Schwestern, als die der Jünger, als die der Trauergemeinde, als die der Menschen, als unsere. Dass der Tod ein Schlaf sein soll, das glaubt eigentlich keiner so richtig. Und Jesus sagt es, der ist ein Schlaf. Das ist ja schon mal doch eine große Provokation. Man kann das natürlich abtun als eine beschönigende Rede. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier irgendetwas beschönigen wollte. Er beschreibt wirklich die Lage. Wie ist denn das im Schlaf? Wer schläft, der ist in einer anderen Wirklichkeit drin. Der ist nicht mehr mit seinen Sinnen im Hier und Heute. Aber er selber ist ja da, zweifellos. Der Schlafende ist absolut vorhanden. Er lebt. Und wenn er im Schlaf ist, ist er ja auch vorhanden. Er kann im Schlaf, wenn er in irgendwelchen Träumen ist, sehen, sprechen, vieles andere kann man ja im Schlaf, also im Traum erledigen. Wir sollten dieses eine Wort vom Schlaf sehr ernst nehmen. Der Tod versetzt uns in eine andere Wirklichkeit, will Jesus sagen. Unser Persönlichkeitskern wird im Tod nicht zerstört. So wie derjenige, der im Schlaf ist und in Träumen irgendwo anders sich befindet, ja, auch nicht zerstört ist. Der irdische Leib trägt uns nicht mehr, ein anderer Leib trägt uns, einen anderen. Ein anderer Leib umschließt uns. Wir wissen aus biblischen Berichten, dass im Stadium des Todes, des Todseins, Menschen Qualen erleiden, wie der reiche Mann da in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus in Lukas 16. Wir wissen, dass Menschen im Stadium des Todseins sehen können, reden können, an die irdische Welt denken können, sogar an ihre Verwandten denken können. Wir wissen, dass Menschen sich trösten lassen können, wie der Lazarus im Schoß Abrahams. Interessant ist ja auch Offenbarung 20. Da stehen Tote vor dem Gerichtsthron Gottes. Das heißt also, so tot sind die gar nicht. Die können plötzlich stehen und sind trotzdem Tote. Das gibt doch alles sehr zu denken. Oder Offenbarung 6, Vers 9, da sind Märtyrer versammelt vor dem Altar Gottes im Himmel und können reden. Die rufen ja Gott um Rache an. Also unsere gesamten Vorstellungen vom Tod, ja, müssen wir nochmal überdenken. Aber wer im biblischen Denken zu Hause ist, dem fällt das auch gar nicht so schwer, sich hier in die Denkweise Jesu hineinzuversetzen. Denn im biblischen Denken gibt es keinen Leib ohne Seele und keine Seele ohne den Leib. Ich habe als junger Pfarrer in meinen ersten Jahren noch Einäscherungen mitgestaltet, dort Gottesdienste abgehalten. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich fest überzeugt bin, dass die Einäscherung nicht nach Gottes Wort ist. Aber als junger Pfarrer habe ich es eben noch gemacht. Und im Hofer Krematorium, da stand so ein Spruch, durch das Feuer zum reinen All. Ja, also solche komischen Vorstellungen, dass die Seele sozusagen sich dann befreit vom Leib und als reine Seele in das All sich verflüchtigt. Das sind dann solche Auffassungen, die in unseren Krematorien stehen. Das ist ja, denke ich, bekannt, dass die Krematorien, die ersten Krematorien von Atheisten gebaut wurden, die also der christlichen Auferstehungsbotschaft etwas entgegensetzen wollten. Das erste Krematorium ist, glaube ich, in Gotha gebaut worden. Also die Vorstellung, dass mit dem Tode alles aus sei, die können wir zu den Akten legen. Das ist wirklich eine absolut atheistische Auffassung. Nein, der Tod versetzt in eine andere Wirklichkeit, so wie ein Schlaf den Menschen in eine andere Wirklichkeit versetzt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. Also danach geht es weiter. Sehr kräftig geht das nachher weiter. Und da soll sich keiner irgendeiner Illusion hingeben, dass mit dem Tod alles aus wäre. Und für uns Christen geht es dann eigentlich erst richtig los. Ja, da kommen ja Verheißungen zum Tragen, die wir uns jetzt noch gar nicht in ihrer gewaltigen Herrlichkeit überhaupt vorstellen können. Das Alte Testament ist sehr keusch, sehr zurückhaltend in seinen Schilderungen, was so nach dem Tod kommt. Man könnte manchmal meinen, ja, im Alten Testament gibt es diese neutestamentliche Auferstehungshoffnung noch gar nicht. Psalm 90 vielleicht könnte man so deuten. Aber wenn es in Psalm 90 heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, Vers 12, unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen, merkt man schon, hier will auch Mose ein Stückchen weiter denken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, so hat ja Luther übersetzt, auf dass wir klug werden. Aber wörtlich heißt es, unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. Am Leipziger Neuen Rathaus stehen die lateinischen Worte mors certa, hora incerta. Habe ich mir hunderte von Malen angeguckt. Immer wenn man mit der Straßenbahn da vorbeifuhr, leuchteten die einen entgegen. Stehen heute noch dran am Neuen Rathaus. Das heißt, der Tod ist gewiss, die Stunde des Todes ist nicht gewiss. Also, der Tod soll einen klug machen. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Aber das Neue Testament greift viel weiter. Das gibt uns, und gerade dieses Kapitel, doch sehr deutliche Hinweise, wie das mit dem Tode dann weitergeht. So, wir gehen wieder in unsere Geschichte hinein. Da gibt es diese Unterhaltung zwischen Martha und Jesus. Ja, wärest du hier gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Das sagen sie alle beide, nicht wahr? Maria und Martha. Diesseits Menschen sind das nicht. Sie kennen Daniel 12, Vers 2, wo der Prophet von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und der Bösen zur Verdammnis spricht. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Ich bin jetzt bei der Unterhaltung mit Martha, Vers 23 und 24. Also das ist schon was, wenn einer von der Auferstehung der Toten überzeugt ist. Und der fromme Jude war und ist davon überzeugt. Wohl dem, der wenigstens diesen alttestamentlichen Glauben hat, dass es eine Auferstehung gibt. Dass er überhaupt ein Ewigkeitsbewusstsein noch hat. Manche haben ja überhaupt kein Ewigkeitsbewusstsein mehr. Da ist die Ewigkeit wirklich ein Buch mit sieben Siegeln und wird einfach aus dem Vokabular gestrichen. Und das ist dann immer so schade und bedrückend, ja, wenn Leute keine Ewigkeit mehr kennen. Warum? Weil sie dann immer versuchen, aus der Zeit eine Ewigkeit zu machen. Da wollen sie alles in ihrem Leben erleben, alles, was man überhaupt an Sehnsüchten verwirklichen kann, in dieser kurzen Zeit verwirklichen. Und sie wissen gleichzeitig, das können sie nie. Das kann keiner schaffen in diesem kurzen Leben. Aber so ist das. Wer die Ewigkeit aus seinem Sprachschatz streicht, der muss notgedrungenermaßen die Zeit zu seiner persönlichen Ewigkeit machen und belügt und betrügt sich notgedrungenermaßen. Also da ist der Martha-Glaube doch schon was ganz anderes. Ja, ich weiß, er wird auferstehen, es gibt eine Auferstehung am jüngsten Tag. Diesen Glauben haben auch die Muslime. Die sind fest davon überzeugt, dass es eine Auferstehung gibt und sind insofern der Ewigkeit viel näher als viele, die Ewigkeit schon ganz verloren haben. Man muss also sagen, der Martha-Glaube, der ist noch kein spezifisch christlicher Glaube. Und Jesus nimmt nun die Martha und versucht sie in den neutestamentlichen Auferstehungsglauben hineinzuführen. Martha, ich selber bin diese Auferstehung, von der du gerade gesprochen hast. Ich selber bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der hat die Auferstehung. Der ist schon auferstanden. Der ist schon in einer anderen Wirklichkeit drin. Wer Jesus hat, der lebt schon in der neuen Wirklichkeit Gottes. Der ist schon in einem unzerstörbaren Leben drin. Das ist ja auch so ein Punkt. Viele Christen haben nur ganz blasse Vorstellungen vom ewigen Leben. Ja? Und sie denken einfach, ein ewiges Leben ist ein endlos verlängertes Leben, was ja überhaupt nicht dem biblischen Sachverhalt entspricht. Ewigkeit ist keine endlos verlängerte Zeit. Zeit ist eine Kategorie, die für diese Welt gilt. Ewigkeit ist eine völlig andere Kategorie. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Ja, und ewiges Leben ist ein göttlich qualifiziertes Leben. Das ist die korrekte Übersetzung. Ein göttlich qualifiziertes Leben. Wer ewiges Leben hat, der lebt nicht endlos, sondern der hat eine ganz neue Wirklichkeit von Leben empfangen. Und diese neue Wirklichkeit des Lebens wird ja auch nicht vom leiblichen Tod in irgendeiner Weise behelligt. Da kommt der leibliche Tod überhaupt nicht mehr ran an das ewige Leben. Paulus sagt es ähnlich in Römer 6, wenn wir mit Christus verbunden sind und gleichgestaltet worden sind seinem Tod, ja bitte, dann sind wir es auch mit seiner Auferstehung. Wer mit dem Tod Christi konform geworden ist, der ist es auch mit seiner Auferstehung, denn Jesus ist auferstanden. Ja, und unsere, das ist ja großartig in Römer 6, unsere Glaubensgemeinschaft mit Christus verbindet uns mit seinem Sterben und verbindet uns mit seinem Auferstehen. Wir sind mit ihm verschweißt. Paul Gerhard sagt, er reise durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Er zieht mich durch den Tod einfach hindurch, weil er selber durch den Tod hindurchgegangen ist und zieht mich mit ins Leben hinein, weil er selber das Leben empfangen hat und als Person verkörpert. Also die christliche Auferstehungshoffnung geht weit über die jüdische hinaus. Ja, die jüdische war schon sehr wertvoll, nicht wahr? Dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Aber die christliche Auferstehungshoffnung bricht ja alle diese Schranken von Zeit und Raum. Wenn Jesus sagt, wenn du mich hast, dann bist du schon in der Auferstehungswirklichkeit drin. Natürlich ist uns dieses Auferstehungsleben als Glaubensgut gegeben, das ist klar. Ja? Als Hoffnungsgut, Römer 8. Ja? Wir können es nicht messen, nicht wahr? Wir können es nicht mit unseren sichtbaren Augen erleben, erfahren. Wir können es glauben. Aber nichtsdestotrotz ist es absolut real. Und dieses Auferstehungsleben, sagt Paulus, wird offenbar werden, wenn Christus wiederkommt. Es ist jetzt schon da, aber es ist nicht offenbar. Das wird offenbar, wenn Christus wiederkommt. Dann wird man es sehen. Dann wird ja, man die Wirklichkeit ermessen können. Römer 8 ist ja unser großes Hoffnungskapitel schlechthin. Ja, wenn wir Kinder sind, dann sind wir Erben. Kind ohne Erbe ist für alttestamentliches Denken, hebräisches Denken, völlig undenkbar. Ein Kind erbt immer. Und ein Kind Gottes erbt das Erbe Gottes. Und was ist das Erbe Gottes? Ja, das ist die Herrlichkeit bei ihm. Und alle erben es, die den Heiligen Geist haben. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Wir fragen immer nach der Bekehrung. Paulus hat nie nach der Bekehrung gefragt. Paulus hat immer gefragt, hast du den Geist? Das ist die entscheidende Frage. Hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Da muss einer ja oder nein sagen können. Ja, er kann doch nicht in einem Schwebezustand sein. Hast du den Geist? So hat Paulus gefragt. Und so sollten wir eigentlich auch fragen. Ja, wenn uns das nicht so sicher ist, ob einer Christ ist oder nicht, dann frag ihn doch. Ja? Hast du den Heiligen Geist? Ja, und wenn er dann ins Stottern kommt, dann kann man ja nachfragen. Glaubst du an Jesus als deinen Herrn und Heiland? Wenn er sagt ja, na, dann können wir ihn trösten. Ja, dann hast du auch den Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist kann man ja Jesus gar nicht seinen Herrn nennen. Also, wer den Heiligen Geist hat, der wird verherrlicht. Der hat Anteil an dieser großen, gewaltigen Hoffnung. Wir wissen, wann diese Hoffnung real wird, bei der Entrückung. Wenn Christus wiederkommt, dann wird er seine Gemeinde zu sich holen und dann wird er ihr diesen Anteil geben. Beziehungsweise, schon wieder falsch ausgedrückt, er wird das, was er ihnen schon längst gegeben hat, offenbar machen. So muss man es richtig ausdrücken. Denn Römer 8 heißt es ja, wir sind verherrlicht. Das ist ja schon Vergangenheit. Das ist ja alles schon geschehen. Wir haben ja das alles schon. Nur korrekt formuliert, das wird dann offenbar werden. So, nun ist das natürlich eine Geschichte mit unwahrscheinlich vielen Einzelzügen, die wir jetzt nicht alle behandeln können, aber wir wollen doch noch ganz wichtige Einzelzüge herausarbeiten. Warum erkrimmt denn Jesus in seinem Geist? Er sieht die Maria, er sieht die Trauergemeinschaft da weinen und erkrimmt im Geist und dann erkrimmt er noch ein zweites Mal, als die Leute sagen, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er dem Lazarus nicht auch vor dem Sterben bewahren? Da erkrimmt Jesus. Worüber erkrimmt er eigentlich? Er erkrimmt über den Unglauben. Jesus erkrimmt über den Unglauben. Denn er ist doch der Gebieter über Leben und Tod. Und wenn einer den Tod ansieht als ein endgültiges Geschehen, als einen Triumph der Finsternis über das Licht, als einen Triumph über das Leben, dann erkrimmt Jesus. Und jede Träne, die wir an einem Sarg weinen, die aus dem Unglauben kommt, aus der Resignation, erkrimmt Jesus. Davon bin ich überzeugt. Natürlich dürfen wir Tränen weinen, Abschiedstränen, Schmerztränen, aber sie dürfen nicht aus dem Unglauben kommen. Ja. Jesus erkrimmt immer über den Unglauben. In Offenbarung 1, gleich in dieser großen ersten Christusvision heißt es, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und hinter diesem Satz darf doch keiner wieder zurückgehen. Wir dürfen doch das Rad der Heilsgeschichte nicht zurückdrehen. Wenn Jesus das so sagt, ja, dann hat er die Schlüssel. Und wenn er die Schlüssel hat, dann wird er sie doch auch gebrauchen. Und dann wird er jeden, der mit ihm verbunden gelebt hat, dann auch bei sich zu halten wissen. Dann noch so eine interessante Einzelheit. Hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Wenn Jesus so viel Wunder getan hat, dann hätte er ja auch den Stein, ja, so mit einem kurzen Zeigefingerdruck wegrücken können. Das wäre kein Problem für ihn gewesen. Aber er befiehlt, dass man diesen Stein jetzt wegrollt. Der wurde ja nicht weggehoben, das waren ja Rollsteine, nicht wahr? Da mussten zwei, drei Männer schieben und dann rollte der dann weg. Martha und Maria und die Jünger, ja, und alle, die hier dann dabei waren, die sollten eben glauben lernen. Das war's. Jesus möchte immer, dass Schritte des Glaubens gegangen werden. Und Martha protestiert und sagt, der stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Also, das kann man ja nachvollziehen. Und Jesus wird nochmal energisch. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst glauben? Wenn du nicht glaubst, wirst du die Herrlichkeit nicht sehen. Die Herrlichkeit besteht ja nicht nur darin, dass sie jetzt gleich den Lazarus lebendig vor Augen kriegen, sondern die Herrlichkeit ist ja die Herrlichkeit, auf die wir alle zugehen. Das ist ja unser Herrlichkeitsleib. Wenn man nicht glaubt, kriegt man nicht den Anschluss an die Herrlichkeit. Also es wird den Leuten hier ein Kraftakt zugemutet. Nicht ein Kraftakt des Leibes, ein Kraftakt des Glaubens. Glaubst du nun? Ja? Oder glaubst du nicht? Dann schieb den Stein endlich weg. Ja? Also das war unerhört für die Leute. Das war eine Zumutung. Wir haben doch den Heiligen Geist. Die hatten doch den Heiligen Geist nicht und mussten diesen Stein wegschieben. Das war, also Jesus, er verlangt hier Menschen Unmögliches. Wir denken immer, die Leute hatten es damals gut, weil sie Jesus sahen. Die hatten es überhaupt nicht gut. Wir haben es ja viel besser. Wir haben den Heiligen Geist. Also, nun bringen die diesen Kraftakt auf und schieben den Stein weg. Und das ist natürlich eine Botschaft, auch für uns. Jesus ermahnt uns ja auch. Schiebe diesen Stein weg. Ja? Glaube gegen deine Erfahrung. Ich sage es, dass du auferstehst, also bitte nun glaubst. Ich sage es, dass ich stärker bin als der Tod, also bitte nun glaubst. Das sind ja die Steine, die in unserer Seele liegen. Ja? Die sind ja manchmal noch größer als diese Steine, die da vor dem Grab des Lazarus lagen. Die müssen weg. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Ja, aber du musst diesen Glaubensschritt gehen und du musst mir alles zutrauen. Ein ganz weit gespanntes Wort. Schiebe den Stein weg. Ja, die Steine erstmal so suchen und finden in unserer Seele, die uns den Blick verstellen. Und die, ja, uns an unsere Erfahrung binden. Wir Christen sind nicht zu einem Erfahrungsglauben, sondern zu einem Verheißungsglauben bestimmt. So, aber wir bleiben noch in der Geschichte und hören jetzt dieses majestätische Wort. Lazarus, komm heraus! Das hat es ja wohl in der Weltgeschichte noch nicht gegeben, dass eine Leiche angesprochen wird mit Namen. Und Jesus spricht diesen Leichnam an. Ich glaube, das ist wieder eine Botschaft. Wenn ein Leichnam mit Namen angesprochen wird, dann ist das eine Botschaft. Ich glaube, am Ende der Zeit wird es nochmal so ein großes Ereignis geben, dass Menschen, die gestorben sind, gerufen werden. Jetzt außerhalb der Entrückung, meine ich. Das sind die jüdischen Märtyrer, die um Jesu Willen sterben in der letzten Zeit. Sie kennen vielleicht die Stelle Hesekiel. Hesekiel 37, wo der Prophet schaut, wie da ein ganzes Feld voller Toter liegt. Und jetzt kriegt er den Auftrag, Rede die Toten an, dass sie lebendig werden. Und der Hesekiel sagt, werde lebendig. Und plötzlich werden die Toten vor seinem Auge lebendig. Ich glaube, das ist ein prophetischer Hinweis für die Märtyrer, die dann lebendig werden und die dann ja mit Christus 1000 Jahre regieren. Das sind hochinteressante Dinge, die dann noch kommen werden. Offenbarung 20 steht das. Darf man nicht gleich vergeistlichen. Ja, es wird ja oft vergeistlicht, diese Stelle. Hesekiel 37, dass also Israel wieder aufleben wird. Das ist mir zu wenig. Wenn da steht, das sind Tote gewesen, die wieder Sehnen und Muskeln kriegen, ja, dann ist das ein Auferstehungsakt, wie er eben im Buche steht. Aber diese Botschaft geht ja noch viel weiter. Lazarus, komm heraus, das heißt ja, der Persönlichkeitskern des Lazarus ist gar nicht tot. Jetzt sind wir wieder beim Schlaf. Ja? Es gibt ja den Lazarus weiterhin. Der Leib ist zwar verwest, aber der Lazarus nicht. Der Lazarus kann gerufen werden. Das ist doch die Botschaft. Ja? Der ruft den Lazarus, weil der Lazarus da ist. Wir wissen nicht, wo der Persönlichkeitskern der Verstorbenen ist, aber er ist da. Und die haben ein Leib, die haben ein Übergangsleib, die haben einen Totenleib. Die Toten haben einen Totenleib. Wenn dieser Leib mich nicht mehr trägt, das hat schon der alte Goethe gewusst. Der hat es nur pantheistisch ausgedrückt. Der hat gesagt, dann ist die Natur verpflichtet, mir einen neuen Leib zu geben. So hat Goethe das ausgedrückt. Das ist natürlich nicht christlich. Ja, denn verpflichtet ist überhaupt niemand, ja, mir einen neuen Leib zu geben. Aber Gott macht es. Das ist so. Ja, die Toten kriegen einen neuen Leib, aber es ist ein Übergangsleib. Es ist ein Totenleib. Und als im Totenleib müssen sie dann gucken, wie es weitergeht. Ja? Wenn Jesus kommt, da werden die zu ihm gehören, entrückt. Ob sie tot sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und die anderen, die kommen ins Gericht. So ist doch die Botschaft des Neuen Testaments. Also dieser Lazarus ist als Lazarus da und deswegen wird er gerufen. Und jetzt kommt er heraus. Das Wort Gottes hat ihn lebendig gemacht. Das Wort Gottes kann alles lebendig machen. Ja? Das Wort Gottes spricht einen Stein an und dann ist ein Mensch da. Das hat ja Abraham geglaubt. Der Isaac Newton, der hatte mal einen Freund, der auch Schwierigkeiten hatte mit der Auferstehung. Und da hat Isaac Newton gesagt, komm mal mit runter in meinen Experimentierkeller. Isaac Newton war ein gläubiger Christ. Hat dicke Bücher über die Johannes-Offenbarung geschrieben. Und da gehen die beiden runter in den Experimentierkeller und da sagt der Newton, nun pass mal auf, was ich jetzt mache. Und da hat er Eisenspäne gehabt und hat Staub genommen, Erde, und hat das vermischt miteinander. Und hat das dann so auf den Tisch da ausgebreitet. Und dann geht er in einen Schrank, holt ein Magnet raus und führt da einfach mit dem Magnet drüber weg. Und sagt, genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Da werden alle, die an ihn glauben, unmittelbar im Bruchteil einer Sekunde an ihm haften, mit ihm verbunden sein. Das ist ein schönes Beispiel. Ja? So ähnlich wird das tatsächlich sein. Also das Wort Gottes ist kräftig, lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, Hebräer 4,12. So er spricht, so geschieht's. Und dann ist der Lazarus wieder da. Jesus nimmt vorweg, was letztlich geschehen wird mit den Menschen. Ein Wort Gottes genügt und die Menschen sind am Ziel. Ja. Und sie werden durch das Wort Gottes gerufen ins Gericht oder durch das Wort Gottes vereinigt in der Herrlichkeit des Himmels. So, damit sind nicht alle Einzelheiten dieser Geschichte behandelt. Ich habe ja auch manche Worte, manche Sätze jetzt übergangen, aber ich denke, so wichtige Einzelzüge sind deutlich geworden. Und der Verstorbene kam heraus. Das ist eigentlich die Krönung der ganzen Geschichte, ja. Der Verstorbene kam heraus. Natürlich ist der Lazarus wieder gestorben, ja. Das ist nur nicht letztlich die Auferstehung zum Herrlichkeitsleib hin gewesen. Aber es ist doch das Wunder, dass uns die Majestät und die Kraft des Wortes Gottes vor Augen stellt und vor allen Dingen den Triumph Jesu über den Tod. Dieser kleine Satz, der Verstorbene kam heraus, ist ein weltgeschichtliches Ereignis erster Klasse. Jesus hat tatsächlich dem Tod die Macht gebrochen. Wer mit Jesus verbunden lebt, braucht den Tod nicht mehr zu fürchten. Wenn ich einmal sterbe, dann möchte ich gern, dass Psalm 23 in der Auslegung Spurgeons vorgelesen wird. Zumindest diese eine Stelle, wo Spurgeon so wunderbar auslegt, die Aussage, und ob ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und da legt Spurgeon großen Wert darauf, dass es im Urtext heißt, durch das Tal der Todesschatten. So steht es tatsächlich im Urtext. Durch das Tal der Todesschatten. Und ich möchte mal diese Auslegung von Spurgeon hier an dieser Stelle anschließen und damit auch diese Bibelarbeit abschließen. Der sterbende Gläubige regt sich nicht auf, er hetzt und jagt nicht voll Schrecken und bleibt auch nicht vor Angst stehen. Er geht ruhig und stetig seinen gewohnten Schritt weiter. Er weiß, dass er durch das Tal hindurchgeht und nicht darin bleibt. Wir gehen durch die dunkle Schlucht des Todes und treten hinaus in das Licht der Unsterblichkeit. Wir sterben nicht, sondern schlafen nur, um in der Herrlichkeit aufzuwachen. Der Tod ist nicht das Wohnhaus, sondern nur die Vorhalle. Nicht das Ziel, sondern nur der Durchgang. Der Tod wird hier ein Tal genannt. Auf den Bergen oben tobt der Sturm, aber im Tal ist es ruhig. Da ist der Ort der Stille. So sind häufig die letzten Tage und Stunden des Gläubigen die friedevollsten seines ganzen Lebens. Die Berge sind kahl und rau, aber das Tal ist voll von goldenen Gaben. Mancher Gläubiger hat beim Sterben mehr Freude und Erkenntnis gewonnen als in seinem ganzen Leben. Es ist nicht das Tal des Todes, sondern nur das Tal der Todesschatten. Der Tod ist dem Wesen nach abgeschafft. Nur der Schatten davon ist noch übrig geblieben. Jemand hat gesagt, dass da, wo Schatten ist, auch Licht sein muss. So ist es hier. Der Tod steht am Rand unserer Lebensstraße und das Licht des Himmels, das auf ihn scheint, wirft seinen Schatten über unseren Weg. Lasst uns darüber fröhlich sein, dass jenseits des Todes das Licht scheint. Niemand fürchtet sich vor einem Schatten. Ein Schatten kann uns den Weg nicht einen einzigen Augenblick versperren. Der Schatten eines Hundes kann nicht beißen. Der Schatten eines Schwertes nicht töten. Der Schatten des Todes uns nicht vernichten. Wir wollen uns deshalb nicht fürchten.
Es sprach zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das siebte Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3, 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161 911330. 0. Unsere Faxnummer 0516191332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 251523375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.